So, liebe Freunde, wir haben heute viel auf dem Tacho, deswegen lasst uns flugs beginnen mit Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland, zwei Männer unterhalten sich, der Satz hat letzte Woche gefehlt, den reichen wir heute nach, da wollen wir ganz exakt sein. Wie fängt's heute an? Ach ja. Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Und da ist gleich die erste Lüge drin, denn es ist gar nicht ein ganz so stinknormaler Sonntag in Deutschland heute, denn Olli hat Geburtstag. Ja, Olli hat Geburtstag und deswegen heute aus meinem unveröffentlichten Prosaband Vögelgedichte und andere Sauereien ein Gedicht für Olli. Alle anderen jetzt mal weghören und den Kindern die Ohren zu halten, ist klar, ne? Der Eichelherr, der Eichelherr, der zeigt gern seine Eichel her. Beschwingt rotiert er mit den Hüften, Vorhaut zurück, das Ding muss lüften, denn tief versteckt drin im Gefieder und eingepackt in feinstes Mieder steht bis zum Hals ihm oft die Schwitze, da gärt der Saft, da hat er Hitze. Und diese feuchte, warme Pfütze reift dann zu flockig fester Grütze, wechselt den Aggregatzustand von flüssig hin zu festem Land. Und dann nach 3, 4, 5, 6 Tagen, da hat er Käse rund um Kragen. Das riecht nicht gut, das muss nicht sein, so leckt er sich dann selber rein. Pickt weg das Magma, bläst ihn trocken und hängt ihn raus zum Weibchenlocken. Besinnt sich dann, was er getan? Und fängt nochmal von vorne an. Wer braucht schon Weiber und ihren Speichel? Er macht sich's selbst. Kuss auf die Eichel. Alles Gute zum Geburtstag.
Ich frage mich ja langsam, was wir von kranken Dämonen angezüchtet haben, Jan.
Ja, so ist das. Wie, wer Eicheln in den Wald ruft, der bekommt Eicheln. Du erntest jetzt die Eicheln, die du gesät hast. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig am 15. Oktober 2017. Und heute ist Geburtstagsfest und Flauschig-Ausgabe. Olli Schulz wird heute 44. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, alle feiern dich, alle. Ah, jetzt habe ich den.
Da hast du es selber ausgedacht.
Das Eichhörnchen gesprungen, wenig Zeit. Guten Morgen, lieber Olli, dein Geburtstag ist heute.
Das ist ja süß. Das ist ja süß.
Danke. Schön, herzlichen Glückwunsch, Olli. Alles Gute und für die nächsten 44 Jahre, das ist, kann man wohl realistisch sagen, ist noch drin, oder? Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, 44 sind noch drin. Muss man sich mal vorstellen. Man denkt immer, ach Gott, jetzt bin ich so alt. Aber 44, so lange wie du jetzt schon gelebt hast, inklusive der Babyjahre, nochmal oben drauf, dann bist du 88, so alt wie mein Opa.
Das kriege ich nicht mehr hin. Aber vielen lieben Dank auch an Marco Göllner für dieses... Auf alle Fälle, 44 ist so, das ist einfach so fern, dass man das gar nicht mehr feiern sollte. Ich habe überlegt, dieses Jahr eine Geburtstagsparty zu machen. Lass ich sein. Was soll der ganze Quatsch? Nino De Angelo spielt auf dem Berliner Oktoberfest im großen Festsaal heute Abend. Da gehe ich hin. Da bin ich Mensch. Da bin ich zu Hause. Habe ich gesehen, ich bin hier mit der Familie über ein Oktoberfest gelaufen. Da war da so ein Schild. Heute hier, also morgen da, hier Nino De Angelo. Das ist mein Geburtstag. Nimm mir mal einen Hit von Nino De Angelo, außer Jenseits von Eden. Weil er bewirbt seine eigene Tour mit Mr. Jenseits von Eden.
Der zweite Hit von Nino De Angelo ist das. War das nicht der Hit, wo er, also der Hit, den er quasi seiner Freundin ins Gesicht verpasst hat?
Ja, da war was, ne? Da war eine Menge Ärger immer bei dem.
Womit wir auch schon mal in der Themen der Wochen sind, Sexismus im Showgeschäft. Viele Leute sind entsetzt und entrüstet, dass es das wirklich gibt. Harvey Weinstein, der Mann, der quasi Quentin Tarantino, Entschuldigung, ich esse gerade, ich habe hier noch eine Tüte Chips im Schrank gefunden. Und zwar ist das Geile an dieser Tüte Chips, dass die wirklich bestimmt schon original ein halbes Jahr alt ist. Und ich habe so einen Plastikclip da dran gemacht, weil ich die nicht ganz geschafft habe. Und habe jetzt gedacht, was passiert, wenn ich die wieder aufmache? Ist die dann noch lecker? Und sie war wirklich wie frisch. Leckere Chips mit Pepperoni-Geschmack. So. Harvey Weinstein, der große Sex.
Was ist da los? Jetzt hat gerade bei mir geklingelt in der Tür. Und meine Gitarre. Eine 12-seitige Gitarre habe ich mir. Die muss ich kurz annehmen, ja? Bis gleich. Mach mal weiter.
Kein Problem.
Ich begrüße Sie. Da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, dass wir eine kleine Überraschung vorbereitet haben für Olli Schulz. Der bekommt ein tolles Geschenk, das hört er jetzt nicht, von seiner Freundin und Kollegin Bettina Rust. Die hat mich angeschrieben, dass Olli wünscht sich einen Druck hätte ich fast Horst Mahler gesagt. Stimmt nicht, wie heißt er denn nochmal? Horst Janssen. Den hat die Bettina organisiert und wir schmeißen zusammen. Das kriegt er heute. Aber das verraten wir jetzt nicht in der Sendung, damit ihr schon wisst. Ah, bitte, oh, wenn ihr das jetzt hört, bitte nicht posten, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wartet bitte noch den Tag ab.
Also. Hallo?
Hallo, Olli, ich habe gerade den Leuten ganz kurz verraten, was du heute zum Geburtstag bekommst. Ganz wichtig ist, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, bitte tut mir den Gefallen, ich bin mal gespannt, was wir für eine Community haben. Ne? Bitte postet das nicht, bis der Tag zu Ende ist. Es geht um deine Geburtstagsgeschenke. Bitte erst morgen posten.
Ist das, aber wie, ich weiß ja gar nicht, was es gibt. Und wann gibt's das denn?
Ja, weil ich nicht möchte, dass du bist ja, wenn du weißt, da sind irgendwo Geschenke versteckt, dann suchst du das ganze Internet ab nach irgendwelchen Hinweisen, was du geschenkt bekommst. Jetzt habe ich gerade verraten, was du für ein tolles Geschenk heute bekommst. Okay. Es hat was mit dem Artemis zu tun und mit ganz schön viel 38 Grad warmem Massageöl. Lass dich überraschen, ich möchte nicht, Omi Lomi Lomi. Ich habe diese Woche, jetzt kommen wir vom Stöckchen auf Steinchen. Eigentlich wollte ich kurz über Harvey Weinstein sprechen, aber war diese Woche zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Lomi Lomi Bereich eines uns beiden sehr bekannten Kölner Hotels, wo ich mich Lomi Lomi mäßig verarzen habe lassen. Und das war wirklich wunderschön. Und ich träume immer noch davon, von der vierhändigen Lomi Lomi. Und eines Tages wird es passieren, dann werde ich das wirklich mal machen. Ich habe das immer nur gesehen auf dem Angebot dieses Spa-Bereichs, dass es das gibt, vierhändige Lomi Lomi.
Ist dann nicht tatsächlich wirklich der erotische Aspekt tatsächlich auch ein bisschen im Vordergrund, weil man vielleicht das toll findet, wenn vier Hände einen anfassen.
Ich habe mal so eine Reportage gesehen, wo eine deutsche Reporterin, ich war glaube ich irgendwo in Brandenburg, bei so einem Sexcamp war und es gab einen dunklen Sexraum das war eine englische Reporterin, das war aber ein deutsches Sexcamp und die war dann da und hat sich auf so eine Orgie eingelassen und das waren so 50 nackte Menschen in einem dunklen Raum mit ganz viel Öl und die ist mir seitdem immer noch in Erinnerung von einem verschiedenen Geschlechts und die haben sich alle gegenseitig angefasst und die hat gesagt, das sei wie wenn man in so einer Kiste Silberfische, ist als Silberfisch. Man weiß gar nicht, wo der eine Körper aufhört und der andere anfängt. Man weiß auch gar nicht mehr, wo man berührt wird und wie man berührt wird. Ist also ein komplettes Verschmelzen von Körpern. Und das erwarte ich mir eigentlich von der Lomi-Lomi-Massage, was unsexuell ist, vierhändig. Ich glaube aber, das sind gar nicht zwei Masseure, sondern das ist
einfach einer.
Einer mit vier Armen.
dem wurden noch zwei auf den Rücken genäht. Keine Ahnung. Du warst Lomi Lomi machen, aber über Harvey Weinstein würde ich auch gerne mit dir reden, weil ich mich eben gerade, habe ich nämlich vor dieser Sendung einen Bericht darüber gelesen, dass sich so viele Schauspielerinnen gerade zu Wort melden und gerade sagen, sie wurden von Harvey Weinstein schon mal irgendwie sexuell bedrängt. Ich frage mich dann immer, warum dauert das so lange, bis sowas unterbunden wird oder dass irgendwie, also da keiner was gegen macht, nur weil der Mann so mächtig ist und einer der größten Hollywood-Produzenten ist, das kann ich immer nicht verstehen. Das kann doch nicht der Grund sein, warum man dann sagt, ja, vielleicht gibt er mir dann keine Rolle mehr oder so. Und also irgendwie finde ich das merkwürdig. Und ich verstehe auch nicht, wie ein Typ, der so mächtig ist, da irgendwie seinen Gefallen dran findet, Frauen zu bedrängen, die ganz offensichtlich kein Interesse dran haben. Mir geht das immer nicht in den Sinn. Also wie der dann, wenn man einmal abgeblitzt ist bei jemandem, dann macht man doch nicht das nochmal und nochmal. Was ist denn das für eine Allmachtsfantasie oder was ist da der Spaß, der Reiz dran? Die ganze Sache verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe Harvey Weinstein nicht, aber auch nicht, warum das nicht vorher einfach mal, dass da so, ich meine, das ist Angelina Jolie von Brad Pitt, die Freundin, die das auch gesagt hat und Brad Pitt soll ihm auch genau. Ich verstehe das alles nicht.
Ja, ich meine, aber viel weniger mächtige Männer schaffen das so durchs Leben mit dieser Art von Style. Und ich habe dieses Tonbanddokument aus diesem New Yorker Hotel von 2015, da haben sie wohl im Rahmen einer Sting-Operation, hat die Polizei ein Model verkabelt, das von Harvey Weinstein sexuell belästigt wurde und angegrabbelt und bedrängt wurde und genötigt. Ich würde sagen, Nötigung ist so der deutsche Straftatbestand dafür. Und was ich mich gefragt habe, warum ist dieses Tonband aufgetaucht, aber warum hat es da nie irgendwie sowas wie eine Anklage gegeben. Also die haben quasi den abgehört. Es war offensichtlich Nötigung, aber passiert ist halt nichts. Also es ist nicht nur eine Sache, dass im Showgeschäft Leute Angst vor Harvey Weinstein haben, sondern so ein Typ, der so reich ist, so viele Anwälte hat, der kann sich dagegen wehren. Aber weil die Grenzen, glaube ich, fließend sind, auch weniger mächtige Männer kommen damit durchs Leben. Da musst du nicht ein mächtiger Typ sein. Einfach, glaube ich, weil die Hemmschwelle wahnsinnig groß ist, das anzuzeigen. Weil natürlich das so ein zwischenmenschliches Ding ist, wo man dann eben nicht genau weiß, wer ist denn da jetzt schuld dran, beziehungsweise wo die Grenzen eben verschwimmen, wer schuld daran ist oder wer nicht schuld daran ist. Und viele Frauen sich wahrscheinlich auch sagen, ja, hätte ich das selber mal nicht so provoziert oder liegt es an mir und so, dass am Ende dann solche Täter quasi damit ganz gut davonkommen, dass sie wissen, dass ihre Opfer diejenigen sind, die denken, dass sie schuld daran sind und deswegen nicht zur Polizei laufen. Ist aber ohnehin diese Geschichte, um das
direkt. Aber wenn 2015 schon so ein Dokument aufgetaucht ist, warum gehen die Bullen nicht oder irgendjemand schon mal sagt so, hey, pass mal auf, Freundchen, hier gibt's eine ganze Menge Anklagen gegen dich oder so und ich würde an deiner Stelle mal jetzt, oder dass man generell irgendwas macht, irgendwann platzt dann immer so die Bombe und ich frage mich, der Typ ist doch jetzt irgendwie, ich meine, der kann ja kein kompletter Vollidiot sein, der hat wahrscheinlich irgendwie ein Sexproblem. Und dass man da nicht vorher, dass das alle so stillschweigend ignorieren, das kann ich nicht, da kannst du doch, ich meine, bei Trump ist es doch auch so, Trump war noch nicht mal an der Macht, da ist eigentlich schon alles rausgekommen, was der so gesagt hat, hier, der Frau, da kann man in den Rock fassen und die findet das in Ordnung und so. Ich verstehe das immer nicht. Also, dass man da vorher das nicht unterbindet, ich finde das echt unangenehm. Also, dann auf einmal so eine ganze, seit 20 Jahren scheint er Frauen zu belästigen und zu bedrängen und keiner macht was dagegen.
Ja, ich glaube, deswegen wirkt das dann auch so geballt, wenn auf einmal quasi die Blase platzt. Das hat dann auch was damit zu tun, wenn die Macht schwindet, wenn der nicht mehr nützlich ist für viele Leute. Das ist, ich sag mal so, das ist ein Phänomen, was es, glaube ich, nicht nur im Showgeschäft gibt. Viele Leute mit Macht sind ausgenommen oder ich sag mal, da ist es schwer, denen beizukommen, weil die eben für wichtig sind. Die sind so gut vernetzt und für viele Menschen eben wichtig, um auch deren Status aufrechtzuerhalten, dass es eben schwierig ist, die dann zu belangen. Und ich glaube, auch Polizisten haben dann keinen Bock, wenn sie sehen, oh Gott, der hat so viele Anwälte, da diesen Fall anzugehen wegen so einer sexuellen Nötigung. Und naja, ist die Frau ja vielleicht auch selber schuld, das weiß man doch alles nicht. Da habe ich keinen Bock, mich drum zu kümmern und dann wird das einfach wieder eingestellt. Also das ist schon ein interessantes Phänomen, was da gerade in Amerika passiert. Ich glaube, dass die Medien das eine sind, aber so ein Feld, wo das überhaupt nicht beackert wird, wo da gar nicht drüber geredet wird, auch in Deutschland nicht, ist das Politikgeschäft. Also auch in der Politik ist das natürlich eine Kategorie dieser Art von Annäherung von Machtspielchen. Und das, überleg mal alleine, wie musst du denn drauf sein, um dass dir sexuell davon einer abgeht, wenn du, pass mal auf, ich gehe jetzt mal duschen. Ich gehe jetzt mal duschen und du kannst dir das angucken. Na, findest du das nicht auch geil?
Ja, genau, das ist ja auch die Sache. Also, Gwyneth Paltrow wurde irgendwie genötigt, dass sie seinen regierten Schwanz anfasst oder sowas. Keine Ahnung, hat sie oder sie hat es noch mal davon gekommen oder er wollte das. Ich meine, da ist doch eindeutig
vor unbekannten Frauen, vor Frauen, die man nicht kennt, sich einen runterholen. Es gibt eine Geschichte, wo irgendwie eine Topfpflanze gewichst hat dann. Ich meine, das ist ja auch schon ganz alleine das ist ja schon eine Machtdemonstration.
Harvey Weinstein hat in die Topfpflanze
hat sich von einer Schauspielerin einen runtergeholt. Und dann hat er hinterher eine Topfpflanze ejakuliert. Und weißt du, das ist so eng verknüpft, diese sexuellen Geschichten mit Macht. Das machst du, glaube ich, nicht, wenn du dich selbst für einen unwichtigen Typen hältst. Das ist einfach, wenn einem die Macht in den Schwanz steigt, quasi. Und
Aber wenn man noch so viel Macht hat, dann ist das Ding dann, dass du, wenn du so mächtig bist, dass das dann wirklich auf deinen Schwanz sich ausschlägt und du denkst, ich kann jetzt überall in jede Topfpflanze ejakulieren, um zu zeigen, wie mächtig ich bin. Das ist doch auch irgendwie
ein Scheiß. Ich glaube, das ist auch ein Spiel mit dem Feuer und mit dem Spiel, ein Spiel mit der Aufregung, wie weit man da gehen kann. Und dann irgendwann hat er wahrscheinlich festgestellt, ich kann so weit gehen, wie ich will und mach das dann auch. Und das hält über 20 Jahre. Wenn du dann irgendwie Matt Damon oder Ben Affleck deine Buddies sind, die das irgendwie verteidigen, die müssen das ja nicht gutheißen. Das reicht ja, wenn die einfach schweigen darüber, wenn die einfach nichts dazu sagen. Ja. Oder wenn sie quasi die bekannten Vorwürfe einfach kleinreden, dann reicht das schon offensichtlich, damit so eine Sache 20, 30 Jahre unter der Decke bleibt. Und ganz ehrlich, das ist jetzt so an Harvey Weinstein aufzuhängen. Ich würde mal sagen, so 35-40% der Männer, die ich so kennengelernt habe, haben ein ähnliches Verhältnis dazu und von denen sind vielleicht nochmal so 10-15% auch wirklich so drauf. Also das ist jetzt nicht, sich zwangsläufig noch einen runterholen, aber es gibt dann doch schon
Du kennst 30,
Ich würde sagen, also ich mir der gepflegte Herrenwitz ist auch mir nicht fremd und in gewissen ja. Männerrunden ist das, ich sag mal so eine Art intellektuelles humoristisches Kekswichsen, wo man sich hinter so ein bisschen leicht schäbig fühlt, dass man mal diesen Kellerbereich seiner Persönlichkeit betritt. Wenn das Ganze dann aber Wirklichkeit wird und den Witz verlässt, ich habe schon viele Geschichten gehört von Frauen oder von Freunden oder Bekannten, die ähnliche Sachen erzählt haben. Also jetzt angegrabbelt werden, ja. Mal der Sportlehrer, der mal vorbeikommt oder einen Arsch gefasst hat oder einen Schlüsselbund.
Ja, und das Schlimme ist ja, das Schlimme ist, dass die Frauen halt nicht sagen, weil sie sich dann auch unangenehm in die Öffentlichkeit begeben müssen oder irgendwas da. Ich meine, du wirst ja dann irgendwie auch als Frau, die dann angegriffen wurde oder die angetatscht wurde, wirst du auf einmal belegt mit einer Scheiße, die du auf einmal, du willst ja gar nicht, dass das passiert, noch willst du noch später drüber reden und irgendwas. Und dadurch wird das alles so unter den Teppich gekehrt und ich finde das alles, und das ist auch, wenn man,
ja, hörst du die beiden Typen aus dem Showgeschäft hier reden, weißt du, hörst du uns reden, keine Frau weit und breit, Sue hat sich schon verschämt den Kopfhörer abgesetzt, damit sie den Kram nicht hören muss. Ich meine,
wieso?
Was
ist denn unangenehm?
Dass so eine Geschichte, die auffliegt, jetzt so eine Art Sensibilisierung triggert, ist ja schon mal ganz gut. Das ist natürlich nur ein kleiner Minischritt einer Entwicklung, die eigentlich so generell schon interessant ist und dann ganz positiv. Ich frage mich, wie sich das verträgt mit dann so auf der anderen Seite mit so politischen und gesellschaftlichen und kulturellen Rückschritten, die mit so nationalistischen, völkischen Gedanken dann auf einmal parallel existieren. Ob die eine Hälfte wird sensibilisiert der Gesellschaft und die andere Hälfte sagt, ach komm, kümmert mich nicht drum. Ich finde das eigentlich ganz geil, wenn Frauen machen, wenn ich dusche und eine Frau zugucken muss. Das macht mich irgendwie auf eine Art auch an.
In meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis kenne ich nicht einen, von dem ich jemals das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt, also ich kenne das schon, wenn besoffener Kumpel in einer Bar irgendwie zu breit ist und nicht merkt, dass die Frau, die gerade da irgendwie schon gelangweilt guckt oder sagt, ich möchte jetzt gerne mit meinen Freundinnen wieder hier stehen und nicht dein bescheuertes, besoffenes Gelaber hören, weil du denkst, du bist jetzt ein geiler Player gerade, dann zieht man den weg, aber da ist es noch nie so weit gekommen, dass der die Topfpflanze rausgeholt hat oder ähnlichen Scheiß oder so. Also das ist alles so, das ist dann auch wirklich hier krank.
Aber diese, weißt du, das ist ja dann nicht nur eine berufliche Machtgeschichte, sondern bei Männern und Frauen ist natürlich auch eine körperliche Geschichte. Wenn dann 1,85 oder 1,90 Typ ist und eine 1,60 Frau, ist auch das schon ein großer quasi ein Unterschied von allein körperlicher Präsenz. Und da kannst du, ich glaube schon, dass es viele Männer gibt, denen da einer abgeht. Und wenn du beim Internet irgendwelche Pornos anguckst, dann weißt du ja auch, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich, ja, sag doch mal, würdest du jetzt sagen, das ist jetzt generell ein familienfreundlicher Porno? Also, weißt du, da wird ja jetzt keine Rollen, ich meine, es ist ja gut, wenn man das
quasi... Ich achte nicht auf die Handlung und die Handlung, ich guck mir nur die Close-Ups an.
Nein, aber es gibt tatsächlich, ich meine, ich habe ja die Entwicklung
das von ist Pornografie. Pass auf, Pornografie und ein pornografisches Spiel oder eine sexuelle Handlung, die vorher abgeklärt ist, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gibt dieses schöne, also das ist ja was anderes, als wenn du irgendwie ein Business-Typ bist, mit einer Schauspielerin im Hotel bist, eigentlich wollte ich über das Drehbuch reden, dann sagst du, kannst du mal ganz kurz meinen Pimmel anfassen, der ist nämlich gerade so ein bisschen hart. Und das ist, weißt du was, das ist was anderes, als wenn zwei sagen, geil, lass mal hier ordentlich versauten Sex miteinander haben und ich bin heute so ein bisschen mehr im unteren Entscheidungsfeld des Spiels. Das ist was anderes, als wenn du das ungefragt so auf den Tisch legst, ganz ehrlich. Das ist doch völlig klar. Also es gibt diese, Louis C.K. hat mal erzählt, er hatte was mit einer Frau, auch so eine Stand-up-Geschichte in seinen frühen Jahren. Und er meinte dann so, ja, das war das erste Mal, dass die alleine waren. Und sie meinte, ja, wenn ich manchmal Nein sage, dann heißt das eigentlich Ja. Und er meinte, schön für dich, aber meinst du, wir kennen uns kein bisschen. Ich spiele jetzt mit dir so ein beschissenes Vergewaltigungsspiel und danach werde ich hier irgendwie an Pranger gestellt. Ich meine, das ist ja auch alles, weißt du was, wenn der Schwanz dein Gehirn kontrolliert und nicht umgekehrt, ne? Dann bist du verloren. So, vielleicht sollten wir jetzt auch mal langsam das Thema wechseln.
Nee, es wird noch ein bisschen düsterer, ein bisschen unangenehmer. Und zwar eine große, die habe ich auch auf meinem Zettel stehen. Vielleicht haken wir das direkt zu Beginn ab, damit das weg ist. Dieser öffentliche Fahndungsaufruf, dieses vierjährige Mädchen, was in irgendeinem Kinderporno im Darknet entdeckt wurde, wo sie zum allerersten Mal,
dass ich mich erinnere. Solche Themen an meinem Geburtstag.
Ja, so eine Olli, aber das ist die Welt.
Außer danke für den Danke für einen schönen Geburtstag.
Nein, hast du das mitbekommen, dass die quasi, dass die ein Opfer von Kindesmissbrauch per Nein. Öffentlichkeitsfahndung gesucht haben? Ein vierjähriges Mädchen wurde missbraucht in mehreren Videos, auch schwer sexuell missbraucht. Als alter Schöffe, also muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich weiß, was den Unterschied zwischen schwerem sexuellen Missbrauch und sexuellem Missbrauch, da gibt's nochmal eine Unterscheidung und das ist also besonders unangenehm und besonders ekelhaft. Und sie haben auf jeden Fall das anders als sonst, wo die dann irgendwelche Ausschnitte von T-Shirts vom Täter zur Fahndung freigeben oder so ein Gesichtsausschnitt von so einem feisten Typen, den man da irgendwie im Hintergrund in der Spiegelung entdeckt, in so einem Video haben sie, ich glaube die Polizei Frankfurt war das, haben die das Gesicht des missbrauchten Kindes ausgeschnitten und 3 Fotos von diesem missbrauchten Kind zur Öffentlichkeitsfahndung gegeben. Also haben das an alle Zeitungen gegeben, haben gesagt, wer kennt dieses Kind?
Man weiß nicht, wer das Kind ist.
Man wusste nicht, wer das Kind ist und die Polizei hat gemutmaßt, oder wie es eben so oft auch ist bei sexuellem Missbrauch, das findet eher im persönlichen, im nahen sozialen Umfeld statt, dass es jemand ist, der das Kind gut kennt, dass sie haben befürchtet, dass der sexuelle Missbrauch andauert und dann haben die das Bild dieses vierjährigen oder fünfjährigen Mädchens veröffentlicht und haben gesagt, wer kennt das Kind, und dann ist am selben Tag, am Abend, die Mutter mit ihren Eltern und dem Kind zur Polizei gelaufen und es war wohl der neue Lebensgefährte der Mutter, der dann sofort festgenommen wurde natürlich. Und ich habe mich gefragt, ist das, weil das hat mich wirklich so sehr...
Mein Gott, wir sind beide Väter, das macht einen fix und fertig.
Nee, genau. Das ist, und als ich das Foto gesehen habe, habe ich ja gesehen, dass das geht, ist einfach, bricht einem erstmal das Herz und das ist nicht zu ertragen gewesen. Und ich habe mich gefragt, ist das... Muss man das so machen? Die Polizisten standen vor der Frage, entweder riskieren, dass das Kind weiter missbraucht wird, oder jetzt einmal schnell Öffentlichkeitsfahndung und vielen Menschen das zumuten. Und vielleicht bekommen wir dann den Täter, und sie haben den Täter ja bekommen, innerhalb von wenigen Stunden tatsächlich.
Ja.
Hättest du auch so entschieden oder hättest du das Bild für dich behalten?
Schwierige Frage. Kann ich gerade nicht beantworten. Also ich finde es gut, dass der Täter schnell gefasst wurde. Und ich finde das immer gut. Ich bin da, das ist so eine, mein Gott, ey, das ist so ein schwieriges Thema. Und ich finde auch, dass wir heute jetzt gerade, ach, das ist so, weißt du, ich habe mich so auf den Geburtstag gefreut. Und jetzt sind wir so ein Thema. Ich habe auch viele Mädchen kennengelernt, die in ihrem Leben schon mal irgendwie so eine Scheiße hatten und die darüber nicht reden wollen oder irgendwas. Irgendwann trifft man, es ist leider schwer. Ich will immer, in mir geht so eine Wut immer hoch, dass ich einfach möchte, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Ich möchte einfach, dass derjenige, der es macht, nicht ungeschoren davon kommt. Jemand, der ein Kind missbraucht oder der irgendwie Leute zu Sex nötig, ich bin nicht so ein kranker Typ, der aus seinem Wagen raufmacht, Todesstrafe für Kinderschänder, aber ich will, dass die einfach knallhart zur Rechenschaft gezogen werden. Dass es da nicht lange drum gefackelt wird, sondern dass man sich auch ganz klar macht, wenn jemand wirklich so psychisch gestört ist oder so. Und vielleicht war das der richtige Weg, auch wenn es hart war. Ja, kann sein. Ach, schwierig, Mann. Komm, lass mal jetzt
also ganz schwierige. Ich wollte nur mal rausgeben, also dass das zumindest wirklich so eine 51-49 Entscheidung war, glaube ich. Das macht, glaube ich, auch machen dann auch Polizisten nicht gerne und wissen ja.
Wie stehst du dazu?
Als Vater quasi habe ich das schon sehr, ich sag mal, aufgewühlt. Und fand es schon extrem hart. Auf der anderen Seite dachte ich dann aber auch, ja, ganz pragmatisch, ehrlich gesagt, man kann einer Gesellschaft schon zumuten, dass sie weiß, dass es sowas gibt. Und das ist nun mal Realität. Und dann muss man eben, dann da durch, ne? Es sensibilisiert ja vor allen Dingen auch. Und ich glaube auch die abschreckende Wirkung ist ja auch nochmal eine, die dazukommt. Es ist aber vor allen Dingen gerade so persönlichkeitsrechtlich für das Kind oder da so ein Bild, das geht ja nicht mehr raus aus dem Netz. Selbst wenn, das muss man auch mal sagen, echt ganz schön verantwortlich, als dann abends bekannt wurde, der Täter ist gefasst und die Polizei sagte, nehmen Sie das Bild raus. Das ist wirklich innerhalb von einer Stunde von allen Facebook-Seiten verschwunden. Das haben die Leute auch echt ordentlich gelöscht. Und das war so einer der Momente diese Woche, wo ich gedacht habe, ach guck mal, wenn es drauf ankommt und wenn man irgendwie einen gemeinsamen Nenner hat, dann halten die Leute dann doch irgendwie zusammen.
Das also auch finde ich dann, ja.
Nicht mal diese merkwürdigen irgendwie Inter-Trolle, die irgendwie ultra zynisch da aus ihren Jugendzimmern irgendwie alle Grenzen einreißen, haben dann noch Bock darauf gehabt, irgendwelche Memes mit dem Bild zu machen und so. Das fand ich irgendwie dann einigermaßen beruhigend. Naja, aber ich wollte das nochmal, damit es jetzt runter ist. Ich hatte heute das auf der Liste gehabt und ich wollte jetzt, sorry an deinem Geburtstag, Olli, 44, nee, komm, jetzt mal positiv nach vorne
gucken. Ich kann ja auch nochmal ganz kurz sagen, ich poste ja selten was im Internet, weil ich auch oft nicht, weil man sich alles... Jetzt habe ich mein Antwortschreiben an NATO, an meine georgische neue Internetbekanntschaft veröffentlicht.
Ja.
Und habe das gestellt. Und ich bin ja oft, verliere ich den Glauben an das Internet und alles. Und da waren so viele lustige Kommentare über NATO, wie heißt die nochmal, NATO?
Nana, aber NATO.
So, Mensch, jetzt kriegst du gar keine NATO-Erfahrung oder das war's wohl mit dem NATO-Doppelbündnis. Und da waren viele witzige kleine Kommentare und da musste ich wirklich ein paar Mal lachen und dachte, Mensch, manchmal merkt man, die Leute haben guten Humor oder ich habe mich jedenfalls gefreut, wenn man so merkt, dass das alles, keine Ahnung. Ich habe mich auch immer gefreut, weil ich lachen musste. Oft muss man nicht lachen. Manchmal steht da nur so verbitterter Kram wie, ja, jetzt müsste hier, warum möchtest du das denn und das denn? Und hier, ich wollte auch mal sagen, letzte Woche die Sendung war scheiße und ich will auch... Und dann fände ich das einfach schön, die müssen noch nicht mal schreiben, ich bin ein geiler Typ, sondern einfach was Gewitztes schreibt oder dass man einen Austausch hat, wo man denkt, ja, so ist das alles. Das war jetzt ganz nebenbei nur. Jedenfalls habe ich da, musste ich ein paar Mal sehr lachen. Okay, ja. Ich habe jetzt aber, glaube ich, das Ding mit der NATO ist, glaube ich, vorbei. Ich habe zurückgeschrieben, willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade geschrieben, weil sie wieder so überhaupt nicht auf meine E-Mail, also auf unsere E-Mail eingegangen ist. Ich glaube, das ist ein Bot. Und einer hat geschrieben, hey, wenn du so wenig Deutsch könntest, dann würdest du das auch nicht wollen, dass jemand sich über dich lustig macht. Ich glaube allerdings, ich habe dann bei dem Typen auf die Facebook-Seite geguckt, er ist auch mit einer Russin zusammen. Vielleicht hat er da irgendwie auf sich sehr, also keine Ahnung. Das war auf alle Fälle natürlich, ich glaube ganz sicher, dass da ein 70-jähriger alter Mann sitzt, der verschiedene Fotos hat von Frauen in Naturlandschaften und die rumschickt, bis dann irgendwie Geld, bis einer mal sagt, hier, nimm mein Geld oder so, keine Ahnung.
Das haben wir schon mal festgestellt. Es ist wirklich eine Spezialität von osteuropäischen Softpornos, diese Kombination aus extrem attraktiven Frauen mit obskuren Intimfrisuren, die in irgendwelchen halb schönen Naturumgebungen stehen. Das ist wirklich, da müsste man mal eine Bachelorarbeit drüber schreiben, wie das eigentlich entsteht und wie diese, da fahren die wahrscheinlich irgendwie, der Fotograf und das Model fahren dann raus, irgendwo hin, wo es so ein bisschen schön ist und das ist immer so eine verfallene Fabrik oder so ein Atomkraftwerk im Hintergrund, aber auch wunderschöne, so ein schöner Strand, aber man sieht im Hintergrund dann noch irgendwie so eine Raffinerie und große Rohre, die Öl dann ins Wasser lassen. Das ist immer so. Ja,
genau. Weißt du?
Ich irgendwas stimmt dann auch so eine Sache, ein wunderschöner Körper, aber mit so einem ganz weirden, extrem großen, haarigen Muttermal an irgendeiner Stelle.
Oder dann auch natürlich der Klassiker, erotische Fotografie, die Frau ab 40 will ihren Mann nochmal überraschen und lässt sich vom Aktfotografen auf Eisenträgern in so einer Fabrikhalle fotografieren oder so irgendwo anketten und er soll sich dann freuen, und dann hängt das Bild auch noch über dem Schlafzimmer, das ist dann erotische Fotografie.
Nee, das aber kein Aktfotograf, sondern das ist der gleiche Fotograf, der auch die Passbilder macht in der Fußgängerzone, der aber noch so ein zweites Hobby hat und dann liegen dann so Seidentücher, die dann so um die Brust geschwungen werden und dann unten zwischen den Beinen wieder rauskommen, damit man die Möse nicht sieht. Und dann liegen da irgendwie wirklich...
Ja, Kindesmissbrauch auf, oh Gott, das ist eine sehr
Wir kommen von Harvey Weinstein über Kindesmissbrauch hin quasi zur natürlichen Sexualität. Ästhetische Fotos, festangestellten Milieus von der Bundesrepublik Deutschland. Das ist nun mal die Wirklichkeit. Wir haben quasi uns das Motto des Spiegel, erzählen, was ist eigentlich unser Motto. Es ist nun mal einfach so, ohne das jetzt mal zu werten. Aber diese Welt, ich kannte mal jemanden, der lebt in einer festen Beziehung, war verheiratet, aber der hatte einen Spleen, der hat weibliche Bekannte von ihm einfach immer zu so halb erotischen Fotos überredet und hat dann immer so im eigenen Hobbyfotograf. Ganz viele Menschen da draußen, das glaubt man gar nicht, wie viele Leute da Lust dran haben, erotische Fotos von ihnen bekannten Leuten zu machen, die einfach aus ihrem sozialen Umfeld. Und liebe Grüße an diese Leute, das ist unsere Zielgruppe.
Wo wir gerade schon sind, fällt mir jetzt noch eine andere kleine Geschichte ein. Bei mir an der Kasse im Supermarkt arbeitet ein Mädchen, das eigentlich total nett und sympathisch aussieht, aber sie hat diese Blechkugeln in der Nase, so zwei Kugeln, die links und rechts so rausgucken aus der Nase. Und das ist auch, das war immer schon scheiße. Das muss ich ja mal ganz kurz loswerden. Dieses Ding, ich verstehe nicht. Und die Leute, die das vor 10 Jahren schon hatten, als das schon mal ein Trend war, sich so einen Stecker durch die Nase zu machen und jetzt ist das nicht mehr haben und sich dann Fotos angucken, sagen immer, ja, guck mal da auf den Fotos, das war damals eine Jugendsünde oder ja, mein Gott, sieht das scheiße aus. Aber es gibt keinen, ich kenne nicht einen, der mal so eine Blechkugel in der Nase hatte und 10 Jahre später auf die Fotos guckt und sagt, Mann, war das eine geile Idee damals. Du ja. weißt doch heute schon, dass das scheiße ist, tief im Herzen. Du weißt doch, das ist weder ein erotischer Akzent noch irgendetwas anderes, ein Statement und es bringt nichts, es nervt beim Nase ausrotzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es sieht komisch aus, man denkt immer, was hat er da an der Nase? Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich alt werde. Ich fand das auch schon vor 20 Jahren scheiße. Und man macht doch gewisse Sachen. Ich denke auch, manche Leute lassen sich nur tätowieren, um in 20 Jahren zu erzählen, das war eine Jugendsünde. Die, weißt du, das ist, dann, und das ist genauso mit diesem Blech. Ja. Das macht man nur, damit man später sagen kann, mein Gott, habe ich mal scheiße ausgesehen. Nicht damit man sagt, geil, weißt du noch damals die geilen Blechkugeln in der Nase.
Nein, das ist aber diese, das ist dieser Körperkult des gastronomischen Milieus. Das sind die Bedienungen in den Kultcafés, die, weißt du, was ich festgestellt habe, die Leute, Gastro-Typen, auch alle miteinander zusammen gewesen. Erst gehört schon die Sabine, die kürzlich noch mit dem Mario aus dem Amex, der das Amex macht in der Schmidtstraße, der ist jetzt mit der Janine, die ist an der Bar.
Genau, die Jenny, die hat früher im Berghain gekannt. Genau. Die ist jetzt mit dem Typen zusammen da aus dem Kater Holzig, der jetzt die ganze Pfandüberwachung macht. Weißt du? Ja, ist doch so. Ah ja, die war doch, und vorher war die mit dem DJ aus der Panorama-Bar zusammen. Ja,
ist
genau.
Ist das die mit den Ohrtunneln oder ist das die mit dem Nasenring oder ist das die mit beiden? Welche meinst du?
Nee, das ist die links hat die so Freedom auf den Oberschenkel tätowiert. Weißt du, wo immer nur das Dom rausguckt.
Freedom, ja. Oder halt auf den Fingern so Buchstaben oder irgendwelche komischen Zeichen. Und wenn man die mit Freunden zusammenlegt, dann ergibt das irgendwie einen Code für irgendwas. Oder halt auf dem Arm, sowieso Notizen. So diese Notiz-Tätowierungen. Also ich meine, hört uns mal reden hier, die alten Leute. Olli ist heute 44, aber wir kommen wirklich, ich auch, aus einer Zeit, wo nur kriminelle Tätowierungen getragen haben. Wirklich wahr. Das war früher, als ich noch damals mit meinem Vater als Kind durch die Fußgängerzone gelaufen bin, hat er immer nur nicht nach den Gesichtern geguckt, sondern nach den Tätowierungen. Da war das sogar noch auf dem... hat das die Polizei immer noch eingetragen in den Akten, besondere Kennzeichen, Tätowierungen, das geht heute gar nicht mehr, weil alle irgendwo sogar im
Anker
Gesicht
auf den Unterarm. Ja, ist so. Ja, da fällt mir die Geschichte ein, vor 4 Wochen oder 3 Wochen habe ich in der Sendung erzählt, dass es in meiner Kindheit diesen gesichtstätowierten Mann gab in Altona. Und mir hat tatsächlich ein Anwalt, glaube ich, der auch Oliver heißt, schöne Grüße, sofort einen Link geschickt. Der Mann hieß Rocky und es gibt ein Buch über ihn, der war sogar im Udo Lindenberg-Clan eine Zeit lang drin, also gehörte zur Entourage. Und es gibt das Buch Rocky, der Mann mit der Maske, und handelt, ist die Geschichte von diesem Typen, den es damals gab. Und da habe ich jetzt dieses Buch, das ist heute meine Nachtlektüre, habe ich mir bestellt. Es handelt davon, dass er am Ende seines Lebens, glaube ich, neugeborener Christ war. Er hat dann irgendwann aufgehört in dieser Rock'n'Roll. Er hat sogar eine eigene Single gehabt. Das war ganz fürchterliche Musik. Kann man sich auf YouTube angucken. Rocky, ich mach heute blau oder so. Keine Ahnung. Und er war auch, glaube ich, in der Hitparade damit oder so. Und der war gesichtstätowiert. Und der lief immer rum. Und vor denen hatte ich so ein bisschen Angst, obwohl der immer total lieb zu allen war. Und jetzt ist diese Kindheitserinnerung dank ein paar Leuten, die mir geschrieben haben, wieder aufgetaucht. Vielen Dank an dieser Stelle. Wollte ich noch mal kurz sagen. So, wollen wir ein bisschen Musik machen, Jan, und dann geht's hier weiter. Du hast bestimmt auch noch einige Themen auf dem Zettel.
Habe ich auf jeden Fall. Ich habe einen Songwunsch. Ich würde mir von unserem lieben gemeinsamen Freund Klaashäufer Umlauf, der hat mit seiner Band Radio Doria, die er zusammen mit Jan-Josef Liefers hat, eine neue Single rausgebracht. Die Single heißt Immer noch da. Und das ist die Comeback-Single. Das ist das neue Album und ich möchte...
In dem Club.
Club und jemand genau. würde ein Glas auf den Boden schmeißen.
Als was gestern passiert ist.
Hat absolut keine Ahnung davon, dass das quasi so eine Art, ja, also mittlerweile das Herz dieser Sendung eigentlich, dass Mario Basel eigentlich seit vielen Jahren das Herz unserer gemeinsamen
Rundfunkkarriere.
In schweren und in schönen Zeiten. Schade, eigentlich eine sehr schöne Sendung. Blöd, dass das irgendwie alles so spät läuft. Ich habe mich wirklich gefragt, warum das jetzt so lange dauert. Ich will mich dabei auch nicht einmischen. ZDF, toller Laden, mit dem zweiten sieht man besser. ZDF Neo, setz cool.
Apropos, einen Tipp ganz kurz geben. Ein Hörbuch für alle, die gerne Hörbücher hören, auf Spotify, was wirklich wahnsinnig gut ist. Und zwar heißt es Sturmkap, die abenteuerliche Geschichte des Captain Jürgens, gelesen von Axel Prahl. Auch mit leichter Musikuntermalung oder Geräuschen handelt halt von einem Segelschiff zwischen 1935, wie ein junger 15-Jähriger zum ersten Mal mit einem Schiff Kap Horn umrundet. Und da sind halt Hunderttausende von Seemännern gestorben. Es ist wohl die schrecklichste Strecke damals gewesen. Und es ist alles so mitreißend erklärt. Und dieser Captain Jürgens oder Captain Steffens hat auch noch ein eigenes Buch, wo er seine Geschichte, nee, der Captain noch so eine Geschichte erzählt. Es gibt's, das heißt so ähnlich. Müsst ihr mal einfach Sturmkap eingeben und dann gibt es hier auch bei Spotify, das ist ja wirklich eine tolle Bedienermaske, muss man wirklich mal sagen. Ähnliche Artikel und dort findet ihr die anderen Hörbücher. Wenn man sich mal wirklich in die Seefahrerei und in die alten Geschichten der Seefahrereien versetzen will, so vor 60, 70, 80 Jahren, dann ist das genau das Richtige. Wirst du auch lieben, Jan. Du musst, glaube ich, heute noch ins Ausland. Kopfhörer auf, ja. Füße hoch, anhören. Wirklich. Und Axel Prahl ist wirklich so ein ganz hervorragender Vorleser. Ich liebe Axel Prahls Stimme. Wirklich ganz, ganz toll. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich habe mal mit Axel Prahl zusammen Hörbuch eingesprochen. Vor vielen, vielen Jahren. Wir hatten nur eine Szene zusammen. Und ich saß trotzdem 3 Stunden da, weil ich einfach gerne in der Nähe von dem Typen war, weil ich den so mag. Und ja. Der dann 2 Schachteln Big Box weggeraucht hat, glaube ich, in 2 Stunden. Und dann da leidenschaftlicher, der macht ja auch so Bluesmusik. Ich mag den wahnsinnig gerne. Jedenfalls auch wenn der liest, kenne ich eben Sturmkap, die abenteuerliche Geschichte gelesen von Captain Jürgens oder Captain Steffens oder irgend so einem Captain da halt. Das ist mega gut von Axel Prahl. So. Das war mein kleiner Tipp noch. Ja.
Es gibt viele traurige Neuigkeiten noch diese Woche, die wir wirklich noch mal kurz besprechen müssen. Michael Mittermeier, der berühmte Komiker Michael Mittermeier, hat einen tollen Auftritt gehabt in Heidelberg, war eine super Show diese Woche. Und dann ist folgende Geschichte passiert und das ist wirklich, ja, das hat mich wirklich geschockt und ich habe gedacht, in was für einem Land leben wir eigentlich? Warum hat die AfD nur 12,6%? Es hätte wir hätten viel mehr Menschen. Mit dem AMG trotzdem. Aber ist egal. Es macht was her, gerade in so schwierigen Bezirken wie Kreuzberg oder wenn ich mal in Friedrichshain unterwegs bin oder sowas.
Oh, Kreuzberg fällt mir gerade ein. Ich fahr zum Studio, Jan. Ne? Schlesische Straße biege ich ein von der Skalitzer in die Schlesische. Kennst du ja wahrscheinlich auch dein schlesisches Tor klar. Da hinten. Ja, und dann ist da vor mir eine... Stimmt, du hast ja deine Loft mit Rolf Zacher zusammen. Oder wie halt. Nee, Ralf Zacher, dem Fernsehkoch.
Steffen Hensler.
Steffen Hensler, genau. Und dann biegt da ein Typ ab und sieht einen Fahrradfahrer nicht, bremst aber ab, ist aber auf dem Fahrradweg. Und der Fahrradfahrer, so ein Typ, 19, 20, frisch nach Berlin gezogen, du riechst es aus jeder Pore, frisch nach Berlin gezogen, fängt sein Studium hier an, cool, Kreuzberg, steigt vom Rad, fängt an, auf die Motorhaube einzuprügeln. Drin sitzt ein älterer Typ und seine Frau und pöbelt rum in einer Art und Weise. Und der Typ hat es bestimmt nicht gemacht, weil er überfahren wollte. Und natürlich hat er vielleicht das übersehen. Ist auch eine komische Ecke da manchmal. Und es ist auch nicht gut, dass er das gemacht hat, aber der Typ hat so getan, als wenn es hier um die Menschenrechte geht. Es war nämlich nicht so, dass der Typ dann in ihn reingefahren ist oder irgendwas. Und dann habe ich auch gedacht, du kleines Arschloch, wohnst seit einem halben Jahr alleine und jetzt geht's erstmal um deine Rechte, um zu zeigen, dass Freiheit ja total wichtig ist und dass man sich ja auch mal stark machen muss. Und das ist auch so bescheuert bei Autofahrern und bei Fahrradfahrern. Dieses Recht, was man sich nimmt, weil man auf einem Gerät sitzt. Auch Fahrradfahrer, also Autofahrer, die Ampel schaltet auf Rot und vor mir ist ein Typ und der fährt einfach drauf los, obwohl da noch Leute gehen und nimmt das so in Kauf, dass die Leute so dann so stehen bleiben müssen und kurbelt noch runter und sagt dann so, ey, ist rot, könnt ihr nicht sehen? Und ich denke mir, wie dumm musst du sein, dass du jetzt denkst, das ist dein Recht, nur weil die auf halber Strecke auf der Ampel irgendwie da noch stehen. Da hasse ich sowohl Fahrradfahrer und auch Autofahrer. Was für Idioten, die sich so ein Recht rausnehmen. Man muss doch auch irgendwie mal sagen, ja, sorry hier, dann warte ich halt kurz. Aber alle tun so, als wenn es gerade das Wichtigste ist. Vielleicht sollte man Verkehr auch zwischendurch mal wirklich, es gab doch früher den autofreien Tag.
Fahren. Ja. Defensives Fahren. Defensives Fahren. Das haben wir in der Fahrschule gelernt. Bitte fahren Sie defensiv. Rücksicht nehmen. Ihnen gehört nicht die Straße alleine. Fahren Sie defensiv. Meine Damen und Herren, wenn Sie das im Auto hören, fahren Sie einfach mal einen Tag mal defensiv. Wir machen nicht den Veggie Day, sondern einen Defensive Day. Einfach mal defensiv Auto fahren. Einen Tag die Woche. Einfach mal alle Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Vielleicht sogar mal einfach, um die Leute zu provozieren, mal 5 Kilometer langsamer fahren. Obwohl Sie schneller fahren könnten. Die Entdeckung der Langsamkeit im Straßenverkehr. Warum denn nicht?
Absolut, völlig entspannt. Mein Kumpel 1000 Mark André hat sich gerade so einen Bus gekauft, so einen ausgebauten, so ein, was ist denn das nochmal? Und der kann nur 100 fahren oder 110 und der ist deutlich entspannter seitdem. Der ist hierher gefahren von Hamburg nach Berlin, 6 Stunden oder so gebraucht, aber er war total entspannt, weil er kann ja gar keinen Gas geben. Und das ist wiederum das Gute, dass du irgendwo so, ich liebe das auch, wenn es nachts ist auf der Autobahn, du hast einen Wagen, der 220 fährt und dann so ein bisschen da so durchpicken durch die Nacht, kann man machen. Wenn keine Gefahr da ist und so, finde ich auch manchmal ganz toll. Aber ansonsten ist dieses Entschleunigen wirklich eine gute Sache. Wirklich, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und was ich mich auch in Berlin frage, ganz kurz, Jan, noch, in Köln ist es vielleicht auch in manchen Straßen so, ich verstehe auch nicht die Gutgläubigkeit manchmal von Fahrradfahrern, die so mitten in der Nacht einfach auf so einer zweispurigen Straße fahren und die Autos fahren so alle drumherum, LKWs, der hat kein Licht an oder auch von so einer Mutter, die ihre Kinder abholt, der ist hinten der Anhänger dran und die fährt so auf der Straße völlig überfüllt alles und die denkt, die sehen mich ja schon alle. Ich hätte einfach Schiss, dass mir hinten einer reinknallt. Das geht nochmal gar nicht darum, was jetzt gefährlich ist, sondern natürlich sind die Straßen alle dementsprechend schlecht gebaut, es müsste Fahrradwege geben und es dürfte nicht alles so eng sein, auch in Berlin gibt es so Straßen, aber ich denke dann so, ey, wenn ich 2 Kinder in so einem Anhänger hinten dran, in so einem selbstgebastelten, den mein Mann mir gebastelt hat, irgendwie nachts mit einem Lötkolben und irgendwie so ein bisschen Gafferband und das hält dann da irgendwie am Rad, da fahre ich nicht irgendwie nachts oder abends oder so dunkel mit einem so einem kleinen Katzenauge hinten, so einem Reflektierer auf der Straße.
Es gilt der Satz im Straßenverkehr, auch coole Leute können sterben, auch Typen, die sich gerade ganz frisch coole Klamotten mit oder auf dem iPhone, super tolle, coole Musik hören. Auch die können einfach mal so innerhalb von wenigen Sekunden sterben. Zack, zack, zack. Ich finde das ja immer, wenn ich irgendwie Polizeivideos gucke oder irgendwie, keine Ahnung, Fatal Shooting oder sowas, wie Sachen von einem normalen Leben bis zum Tod, das dauert manchmal nur 10 Sekunden. Das war's dann. Nicht mal manchmal. Du hast eine Sekunde vorher keine Ahnung, dass du gleich stirbst und dann zack, tot. Und im Straßenverkehr ganz besonders schlimm. Ganz normaler Straßenverkehrstag und auf einmal zack, tot vom Auto überfahren, weil du nicht geguckt hast oder gedacht hast, die anderen gucken schon. Leute, passt auf im Straßenverkehr, es wird Herbst. Die Pens sind wieder unterwegs, wie man in Köln sagt. Die Kinder gehen wieder zur Schule. Passen Sie gut auf. Ey, wir sind noch ganz schön. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bundesministerium für Verkehr und Umwelt und schlechter Laune.
Ist doch gut, wieso nicht? Wir können auch mal ernste Themen und auch so ein bisschen vielleicht die Leute ins Bewusstsein. Ich finde das ganz gut, sich selbst manchmal auch ins Bewusstsein zu sprechen. Das Leben ist kurz, man muss es nicht noch kürzer machen. Ja?
Ich möchte ganz kurz über eine wichtige Sache reden, Olli, die noch auf dem Zettel ist. Und die Zeit heute ist ein bisschen knapp. Zum einen reden wir gleich noch über die Nationalratswahlen in Österreich, die auch heute stattfinden, weil viele Menschen unseren Podcast auch in unserem, dem
Katalonien Deutschlands in Österreich hören. Heute ist da große Nationalratswahl und es kann ein 31-jähriger Bundeskanzler werden. Und wir alle wissen, wie das ist mit Leuten, die jünger sind. 31-Jährige dürfen gemobbt, fertig gemacht, getreten und gehauen werden. Das ist das Recht des Stärkeren, das Recht des Älteren. Ich frage mich, wie der überhaupt überleben will, dieser Kurz heißt er auch noch. Heißt er auch noch Sebastian Kurz. Ey, Kurzer, komm mal her hier. Dann kommt er dann her, denn der neue Bundesbürgermeister von Österreich, hätte ich fast gesagt. Und dann kann er in Schwitzkasten genommen werden und gehauen werden und getreten werden und die Unterhose hochgezogen werden. Müssen wir gleich nochmal kurz drüber reden. Eine Sache, die diese Woche passiert ist, und ich weiß nicht genau, ob du das schon weißt. Es ist eine neue Fernsehsendung wieder zurückgekommen und die hat mich vollumfänglich begeistert und wirklich mit einigermaßen ironiefrei. Es handelt sich um die Sendung Der Preis ist heiß. Früher moderiert von Harry Weinfort und Walter Freiwald.
Wer moderiert es jetzt?
Halte ich fest. Erstmal gibt es das Ganze bei RTL Plus. Auch das ist quasi wie früher. Da lief nämlich Der Preis ist heiß auch bei einem Sender, der RTL Plus hieß. Später hieß der Sender noch RTL. Jetzt ist das quasi der Rentnerkanal, das ZDF Neo für Rentner von RTL. Und da läuft jetzt einmal am Tag, ich glaube fast eine Stunde lang, Der Preis ist heiß, moderiert von, halte ich fest, Trommelwirbel, der Mann des RTL-Spendenmarathons, Wolfram Kohns, ist der Moderator.
Weißt du? Kenn ich gar nicht.
Wenn du den siehst, kennst du ihn. Und mein lieber alter 1Live-Kollege Thorsten Schorn macht den Walter Freiwald. Und ich würde mal sagen, da haben zwei Menschen aus dem Showgeschäft...
Wie heißt der? Wolfram
Wolfram Kohns, Kohns, K-O-N-S. Da haben zwei Menschen aus dem Showgeschäft ihre Bestimmung gefunden. Und RTL hat das erste authentische, coole, das ist eine derart geile Sendung und die haben sich so viel Mühe gegeben, allein wirklich? Bei der Auswahl der Super. Der Präsentatoren, weißt du, kennst du noch, Der Preis ist heiß, ne?
Na klar.
Olli, Sie sind dabei.
Total super.
Meine Damen und Herren, das Rad. Und nicht vergessen, nicht überbieten, wenn der Preis stimmt. Das sind die Schlüsselsätze von dieser Sendung. Und Thorsten Schorn ist der Announcer, Wolfram Kohns ist der Moderator. Und das Erleichternde und Befreiende an dieser Sendung ist, kann man sich auch angucken bei tvnow.de bei RTL. Das Geile ist, erstmal komplette Werbung. Es werden nur Bonduelle Zartgemüsedosen in die Kamera gehalten. Hornhauthobel, irgendwie Weleda, Gesichtscreme. Dann hat letztens eine Oma einen Beefer gewonnen. Dieses Gerät, wo man irgendwie Rindfleisch grillen kann mit 900 Grad und so, wie so 70-Jährige. Oh, jetzt kann ich endlich mein Rinderfilet mit einem Beefer grillen. Wollte den auch direkt mitnehmen und so ein Scheiß. Also das ist die freuen sich echt. Die sind total aufgepeitscht. Ich glaube, die Sektbar hat, bevor die Aufzeichnung stattfindet, 3 Stunden geöffnet. Die sind alle relativ besoffen schon, die Zuschauer. Haben alle ihren Namen auf so einem riesigen Schild aufgeklebt, auf der Brust zu sehen. Was? Was machst du denn da?
Ich wollte dir gerade was vorspielen, aber ich finde es gerade nicht.
Aber also der Preis ist heiß. Ich möchte mich jetzt hiermit direkt fern anmelden. Ich würde gerne mit dir da mal als hingehen, aber auch mal mit meinem Neo Magazin Royal Team.
Ich würde gerne mit dir da aber auch hingehen. Ich würde auch gerne mit hingehen. Das ist mein Geburtstagswunsch. Wir beide zu
Promi-Version. Wenn es eine Promi-Version von der Preis ist heiß geben sollte, ich wäre sofort dabei.
Ich muss nicht, weil ich Promi bin. Ich will auch so da hin. Also das ja.
Und ja, alleine dieser Kameraschwenk am Anfang, da sind ja 200 Gäste oder 200 Zuschauer im Publikum ungefähr. Und am Anfang dieser Schwenk von der Kamera, wie dann die Kamera den Kandidaten sucht, der ausgewählt wurde. Und die sind so aufgeregt. Und es sind wahnsinnig viele, erstmal tolle Pärchen, die ihre Ehe über die kritische Altersgrenze von 45 gerettet haben, die trotzdem noch zusammen sind, obwohl die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Immer bewundernswert. Beide irgendwo fest angesprochen. I called you and Cesar Romero into the den here for a little conference because things aren't going so well.
I know. Bill still hasn't proposed to Jean.
Well, I've tried my best to make him jealous. Gosh, I did everything but propose to Jean myself.
Hey, that's it. You propose, come be my bride. I'll be your groom. Let's save the price of that extra room.
Only I put it to music. Come be my bride and I'll be a groom.
George.
Let's save the price.
George. Yes. I'll propose my own way. You folks wait here.
All right.
Well.
You back again, bit player?
Quiet, Stan.
Oh, Gene, did you hear what that big schnook said? Tell him, honey.
All right. I'd be happy to marry you, Caesar.
That's telling him, baby. Huh?
I said I'd marry him. He's just the man I've been waiting for. He's... got everything.
Well, but he's had it so long. Honey, reconsider. What can this guy offer you?
I can offer her the greatest thrill that life holds in store for a woman.
Ah, bei mir tatsächlich, mein Opa ist auch noch zur See gefahren. Lebt mittlerweile nicht mehr, der eine. Und Seefahrerfamilie, auf Beamtenfamilie auf der einen Seite und Bauernfamilie auf der anderen Seite.
Es zieht mich auch immer wieder irgendwie auf die See. Magst du eigentlich gerne tauchen, unter Wasser sein, so mit so einer Brille?
Ich konnte tauchen. Nee, überhaupt nicht.
Ich hasse das.
Ich konnte tauchen, bevor ich schwimmen konnte. Wirklich wahr.
Ich liebe das Wasser, ich liebe Schwimmen, ich liebe es so, aber ich muss da nicht rumschnorcheln oder noch irgendwie mir einen Dive Master dann noch zulegen. Ich habe so ein Open Water Ding gemacht mal, aber ich krieg doch Panik unter Wasser. Aber auf Wasser, ich habe einen Segelschein gemacht, als ich 18 war oder so, und ich denke gerade dran, mir so eine kleine Nussschale zu holen. Die hatte ich lange in der Alster in Hamburg gehabt, so ein kleines Boot, und ich finde das unfassbar meditativ und unfassbar schön zu segeln. Das ist wirklich eine großartige Sache, kann ich nur kurz sagen. Aber ansonsten habe ich gar keine so eine Wasseraffinität. Ich habe eine Albtraumvorstellung, und zwar, du kommst ans Meer und das gesamte Wasser ist verschwunden innerhalb von einer Sekunde. Oder das Hafenbecken.
Das ist
egal, wo es viel schlimmer ist, was du da drin siehst, diese Welt darunter, wenn alles weg ist, was da alles rumliegen muss und sonst was. Es wurde jetzt dieses U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg irgendwo vor Holland entdeckt, was noch komplett geschlossen ist, wo die gesamte Mannschaft auch noch drin ist, irgendwie 40 Leute oder so. Die müssen halbwegs gut konserviert worden sein. Und sowas finde ich unheimlich. Ich finde das Meer unheimlich. Ich werde auch nervös, wenn so knallbunte Fische mir ins Gesicht grinsen und bin da unter Wasser. Die haben da einfach mehr Macht, mehr Spielraum als ich. Ich will in keinem Territorium sein, wo ich nicht Chef bin. Also unter Wasser jedenfalls. Und über Wasser ist das wieder eine andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Wir wünschen uns jetzt beide noch einen Song.
Ja, ich habe jetzt
keinen mehr, Geburtstag und würde mir zwei Songs wünschen. Einmal von Giesbett zu Knüpphausen. Die Platte kommt bald und heißt Das Licht der Welt. Echt ein mega schönes Album geworden. Anspruchsvolle Platte. Keine Songs mit großen Refrains, die du gleich mitsingst, sondern eine Platte, die du erarbeiten musst, die wirklich toll ist, durchdacht, musikalisch, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, wir sind Kumpels auch. Ich will auch gar nicht zu viele hier Vetternwirtschaft betreiben, aber unter dem hellblauen Himmel von Giesbett zu Knüpphausen bitte auf die Playlist tun. Und dann wünsche ich mir tatsächlich noch von Sigur Rós einen Song. Ich weiß gar nicht, ob wir schon von Sigur Rós einen drauf haben. Vielleicht kann mir das ganz kurz mal die Sue sagen, aber ich glaube nicht. Und dieser
Sigur
Song...
Sigur Rós.
Ich war auf einem Konzert mal, da haben die erste Dreiviertelstunde hinter so einem Vorhang gespielt und ist dieser Vorhang runtergefallen und haben irgendwie alle angefangen zu weinen. Weil es so traurig Musik ist. Und der Song von der ersten...
Sigur Rós, nichts drauf, nee.
Starafua von der ersten Platte. Wenn in der Mitte diese Streicher einsetzen und die Musik aufhört, das ist ein so großer Gänsehautmoment, auch wenn dieser Song 15 Jahre alt ist. Und dieses unfassbare Video, was ich mir einmal in meinem Leben angeguckt habe. Es gibt ein Video von Sigur Rós. Du siehst eine Schulklasse, Unterricht ist vorbei. Irgendwann gehen die Kinder alle aus der Klasse raus, gehen auf den Gang und setzen sich alle Gasmasken auf. Und dann haben alle Kinder diese Gasmasken auf und dann gehen sie raus aus dem Schulgebäude, gehen raus und du siehst die gesamte Welt zerstört. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Keine Ahnung. Ascheregen. Alle Kinder hüpfen in einem Inferno aus Feuer und also die ganze Welt ist zerstört. Und die Kinder hüpfen mit diesen Gasmasken so rum und spielen und es bricht dir das Herz. Und dann wird es noch schlimmer. Irgendwann stürzt ein Kind, Schnorchel reißt ab und das Kind stirbt. Video ist zu Ende. Kannst du nicht ertragen. So schlimm kannst du nicht ertragen. Wirklich.
Es ist so,
ich habe gesagt, dieses Schwein, das kannst du nicht bringen. Aber dieses Bild von diesen Kindern, die alle fröhlich und klein sind und dann... Diese zerstörte Welt, das ist schon 10 Jahre alt, so krass sinnbildlich. Und wenn man sich das anguckt und ich auch gar nicht hier so negative Tendenzen reinbringen will wieder, es ist so, manchmal ist man so verzweifelt von so vielen Sachen, dieses Video, guckt es euch bloß nicht an. So, Sigur Rós, gehst mal zu Knüpphausen, dann das große Finale. Bis gleich.
Bis gleich.
One man, one land. An unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Auch das an meinem Geburtstag sollte man das nochmal sich ins Gedächtnis rufen.
Ja, und ich darf auch Sie bitten, Äthiopien zu unterstützen. Und heute am Sonntag, den 15. Oktober, unterstützen Sie bitte auch das Äthiopien Europas, Österreich. Da finden heute Wahlen statt. Es kann entweder ein ehemaliger Viking-Jugendmitglied H.J. Strache gewählt werden von der FPÖ, der rechtsradikalen FPÖ, rechtspopulistischen FPÖ, mhm. oder der Sebastian Kurz, der ist 31 Jahre alt und der ist von der ÖVP, die Liste Kurz, oder der Mann mit dem kleinen Mund, Christian Kern von der SPÖ, dann gibt es außerdem so ein paar andere Parteien, die aber eher klingen wie so eine ja, merkwürdige Abkürzung. Die
was nicht wählt man denn da? Was wählt man denn da jetzt?
Ja, ich würde gar nicht zur Wahl gehen, ja, die Österreicher. Ich meine, es bringt eh nichts, ja. Das ist, ja. Wir sind dem Untergang geweiht und wir müssen alle sterben. Wien ist eine schöne Stadt, aber der Rest ist schwierig, Österreich. Ja, was willst du machen? Kannst nichts machen, weil will ich gar nicht zur Wahl gehen.
Ja. Ja, da gibt's diesen schönen Satz von André Haller, ich kann überhaupt nicht Wiener, aber André Haller hat das Wien-Lied, gibt's diesen, das ist genau diese düstere Melancholie der Österreicher, da sagt er, es stirbt einer, den sie rausbegleiten aus der Kirche und den alle beneiden. Das ist so, er stirbt und alle beneiden ihn dafür, endlich ja, ist vorbei.
Ey, aber dann lass uns vielleicht, ich möchte dann doch mal ganz kurz, dann vielleicht nochmal, weil wir es letzte Woche kam es ganz gut an, da hast du zwei Georg Kreisler Songs auf die Liste getan. Ja. Dann für die liebe Grüße, Wien ohne Wiener von Georg Kreisler, von Everblacks 2, oder der Tod muss ein Wiener sein, geht beides. Aber komm, Wien ohne Wiener von Georg Kreisler, weil heute Nationalratswahlen sind. Alter, Nationalrat. Da sieht man mal, wie wenig Österreich sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, das Parlament Nationalrat zu nennen. Das wäre so, wenn man den Deutschen Bundestag Reichstag nennt. Aber das ist der kleine feine Unterschied. Das ist einfach nicht so. Der ist im Reichstagsgebäude, heißt Bundestag. Aber die Österreicher, die sind da ganz entspannt. Die hatten keine Schuld am Nationalsozialismus. Die haben zwar Hitler verursacht. Und wenn die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie
abgeschoben,
wenn die nicht so schwer gewesen wäre, hätte der Welt viel Leid erspart bleiben können.
Es du hast keine Ahnung, wie die Bilder geworden wären, ne? Vielleicht.
Also, ja. Ja. Adolf, der Flayer, da würden heute viele Leute viel Millionen bezahlen für einen echten Adolf, obwohl werden sie wahrscheinlich trotzdem, ne? Die echten Hitlerbilder sind trotzdem noch sehr teuer, glaube ich.
Ist es so? Ja. Ich pack dann auch noch von André Haller übrigens das Wien-Lied von André Haller packe ich noch.
Liebe Grüße nach Österreich. Ich denke, das wird sich da in das Land, ich meine, was will Österreich machen? Es ist ja wirklich so, wenn es da irgendwann nicht mehr läuft, dann fahren wir mit dem Panzer hin und kümmern uns darum, dass wieder oben und unten da ist, wo es hingehört. Da muss man sich in Österreich keine Illusionen machen. Das ist alles Österreich, eine Demokratie von Deutschlands Gnaden.
Ja. Ich bin auch immer gerne, um mal nach dem Rechten zu gucken.
Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch schlimmer macht oder ob man den Nationalismus der Österreicher damit noch weiter befeuert oder ob man mit so einem leichten Hinweis auf die geopolitische Lage von Österreich vielleicht so ein bisschen Pragmatismus dem Land einhaucht. So nach dem Motto, ihr müsst nicht Nationalismus, das bringt überhaupt nichts. Im Zweifel, ich meine, entweder die Türken oder die Deutschen. Beides schon Völker, die mehrmals vor eurer Hauptstadt gestanden haben. Und einige halt auch schon mal dann drin. Ne? Es ist tatsächlich Nationalismus, was für ein Bullshit. Ach ja, ey, Katalonien. Ah, ist egal. Ist egal.
Das ist zu viel. Das ist zu viel jetzt.
Ist too much. Diese ganzen Vergleiche, so von wegen Katalonien, das ist wie Kosovo und so oder wie Slowenien. Alter, ganz ehrlich, fickt euch, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist überhaupt das Gegenteil von Kosovo oder Slowenien. Ganz anders, ganz, ganz anders. Ganz, 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 ganz anders.
Ja, das ist jetzt auch nochmal, das ist so ein komplexes Thema, ich habe mich da auch unterhalten, aber ich höre da im Hintergrund schon heute,
ja, mit jemandem über das MPD. Ulrich Tucker, mit der singenden Säge, der macht gerade Werbung für eine Bank, und zwar eine Angstwerbung. Wirklich? Er fährt im Auto durch die Straßen und draußen brennt die Welt und er sagt, legen Sie doch das Geld bei einer Privatbank an, das ist viel besser.
So wie das Sigur Rós Video oder was so ein bisschen.
Ein kleines bisschen, ja, nur halt als Werbung. Ulrich Tucker, weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Wahrscheinlich aus Geldgründen. Legen Sie Ihr Geld bitte bei der Sparkasse an, eine öffentlich-rechtliche Institution in Ihrer Nähe, dezentral, weißt du was? Lokal
ehrlich,
organisiert.
Die meisten Promis machen Werbung aus Geldgründen.
Ja,
ganz das ist geil, Sie das Geheimnis.
Ja. Supporten Sie die Sparkasse in Ihrer Umgebung. Oder die Volksbank Raiffeisenbank, ist auch okay.
Jan, ich würde gerne, wir haben mit Sex diese Sendung angefangen, ich würde mit Sex gerne aufhören und dir noch einen Tipp geben. Eine neue Serie, ich habe gerade die ersten beiden Folgen geguckt, The Deuce, D-E-U-C-E, The Deuce, glaube ich.
The Deuce.
Gemacht von den Machern von The Wire. Gibt es jetzt, glaube ich, spielt im Porno-Business der frühen 70er Jahre, wie das alles angefangen hat. Und es ist sehr, sehr interessant. Und es ist gut gemacht. Hat auch was von Boogie Nights, dem Regiedebüt von Paul Thomas Anderson, einer meiner Lieblingsregisseure. Ist aber noch komplexer gemacht, weil es natürlich eine Serie ist. The Deuce. Angucken, wenn ihr wollt. Kleiner Tipp von mir. Nach zwei Folgen wisst ihr, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ich fand es bis jetzt sehr, sehr gut.
Du, danke schön, mein Lieber. Ich gehe jetzt schnell zu meinem Disney-Schloss und baue das weiß. Ich habe nämlich letzte Woche nach unserer Sendung direkt damit angefangen. Und ich wünsche allen einen schönen Olli-Geburtstag. Vielleicht feiern Sie auch heute Ihren Olli Schulz, der Mann, der seit vielen Jahren fast pünktlich immer ihn fest und flauschig.
Vielleicht kaufen Sie sich heute an der Tanke noch ein paar Mumu-Bonbons, stecken sich so ein Sahnebonbon im Mund und denken ganz kurz 10 Sekunden an mich. Dann bin ich glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören, auch von meiner Seite. Das war Feedbacks und Upgrades. Wir haben uns wieder sehr auf das Thema fokussiert der heutigen Sendung. Und nächste Woche
tschüss, bis bald.
Kein Geburtstag dann. Genau, bis dann. Tschüss.
Und wählen gehen ist doch nicht. Geht's da wählen heute?
Ist egal.
Österreich ist egal. Ist doch eben. Wir müssen eh sterben, Österreich.